Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Donnerstag. Es ist Donnerstag, der 2. Mai, direkt der Tag nach dem Tag der Arbeit. Es wird hoffentlich nicht gearbeitet. Ich aber sitze hier und werde gleich mit jemandem reden, werde die Nachrichtenwelt sortieren, mir Gedanken machen für euch mit ihm. Er ist ein Politiker, jemand, der es ernst meint manchmal, manchmal aber auch nicht. In jedem Fall hatte er Größeres vor, als nur nationale Politik zu machen. Er war im Europäischen Parlament. Zuletzt machte er von sich reden, weil er ein Buch geschrieben hat. Ich freue mich, dass er heute da ist bei mir bei Apokalypse und Filterkaffee. Herzlich willkommen, Nico Semsrott.
Hallo.
Hallo, das sieht ja schon mal sehr bequem aus. Ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, dich am Nichttag der Arbeit wirklich zu befragen.
Doch, sehr gerne.
Ja.
Ich finde, heute ist Kampftag der Arbeitslosen, richtig?
Ja, richtig, ja.
Da kann ich mich total mit identifizieren. Ich wäre auch gerne mein Leben lang arbeitslos, aber ich darf es halt nicht sein.
Ja, das ist doch schon mal ein guter Einstieg für die erste Diskussion. Tag der Arbeitslosen. Aber bald bist du auf jeden Fall mal mandatslos, wenn schon nicht arbeitslos, oder?
Das stimmt. Ich nehme mir jetzt, glaube ich, erstmal frei nach dem Mandat. Aber bis zur Europawahl will ich noch ein bisschen Kampagne machen gegen Korruption und für Transparenz, also für mehr Demokratie.
Okay, das hören wir uns dann gleich an und werden gucken, wie du das machst und was du da machst und was du da denkst. Wir fangen aber an mit
das gibt's doch gar nicht.
Der Tagesspiegel berichtet, am 1. Mai in Berlin brennen mehrere Amazon-Transporter. Wie jedes Jahr fanden am 1. Mai in Berlin und in anderen Landesteilen zahlreiche linke Demonstrationen statt. Bereits in der Nacht vor dem Tag der Arbeit wurden viele der Gruppen aktiv. Dabei blieb es anders als in früheren Jahren weitgehend friedlich. Auf einem Gewerbeparkplatz von Amazon brannten allerdings 16 Transporter. Ein anonymes Bekennerschreiben deutet auf eine Anschlagsserie in Berlin und Brandenburg hin. Die Aktion solle neue Proteste entfachen, indem die, Zitat, unvermeidbare Konfrontation der Ausgebeuteten mit den Herrschenden geschürt werde. Sogenannte Global Player wie Amazon seien zu groß, um, so das Narrativ der Verfasser, einen friedlichen Umschwung zu arbeitnehmerfreundlichen Perspektiven herbeizuführen. So, Nico, jetzt kommen wir von den Arbeitslosen, die wir am Anfang hatten, zu den arbeitnehmerfreundlichen Umständen. Was denkst du denn, wenn am 1. Mai hier Amazon in Brand gesetzt wird, die Autos?
Ich denke, die Analyse ist richtig, die Wut ist auch berechtigt. Ich bezweifle aber, dass das die richtige Strategie ist, Autos anzuzünden, um damit eine Veränderung herbeizuführen.
Wäre die richtige Strategie, dir einen Brief zu schreiben als EU-Abgeordneter?
Nö, das ist, glaube ich, ziemlich sinnlos, weil ich eh schon der Meinung bin, dass Druck gemacht werden sollte auf die größten Unternehmen der Welt. Die sollten auch zerschlagen werden. Ich bin grundsätzlich einfach Demokrat. Das heißt, ich bin für Machtteilung. Und dementsprechend dürfte es so große Unternehmen und so mächtige Milliardäre, die diese Unternehmen besitzen, gar nicht geben.
Das heißt, eigentlich sympathisierst du mit denen, findest aber trotzdem schlecht. Ich meine, ich muss sagen, in Berlin, dieser 1. Mai, das war so ein Tag, wo alle einem geraten, dann das Auto in die Tiefgarage zu fahren und irgendwie drehen alle frei. Es schien aber friedlich gelaufen zu sein. Ich habe auf Instagram gesehen, Kollege Corvinian Frenzel, der auch öfter hier ist, der hat sich irgendwie beim Denken gestört gefühlt, weil vor seinem Haus irgendwelche Leute Musik gemacht haben, aber er mochte es, glaube ich, auch. Bist du an sich so, dieser ganze Berliner 1. Mai-Tumult, passt dir, also was hältst du davon?
Also, ich habe darüber sehr viel nachgedacht, was aus linker Sicht die richtige Strategie ist. Und ich glaube, es gibt viele Orte, an denen man sich verbünden kann. Man muss sich auf jeden Fall organisieren und man muss mit anderen zusammenarbeiten. Und ich habe für mich festgestellt, ich bin in dieser Rolle nicht so gut aufgehoben, aber ich glaube, andere können das sehr gut. Und da ist es wichtig, sich in Parlamenten und auch außerhalb von Parlamenten einzubringen. Und ich glaube, Streiks und Proteste und Blockaden sind sehr hilfreich. Und ich glaube, Autos anzünden nicht so.
Ganz weit vorne.
Die FAZ berichtet über die EU-Wahl, Europa rückt nach rechts. Keine 6 Wochen sind es noch bis zur Europawahl am 9. Juni. Das Europäische Parlament hat gerade zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode getagt. Nun beginnt in 27 Staaten der Wahlkampf. Ein Trend zeichnet sich jedoch schon seit längerem ab. Die Europäische Union rückt politisch nach rechts. Parlamentswahlen in Italien, Schweden, Finnland, den Niederlanden und Portugal haben das gezeigt. Dort profitierten nicht nur Christdemokraten, sondern auch Nationalkonservative und Rechtspopulisten. Auch im Europäischen Parlament haben sich schon neue Konstellationen gebildet. Und die Europawahl wird diese Rechtsverschiebung noch befördern. Vor ein paar Jahren orientierte sich Ursula von der Leyens Machtblock in Richtung der politischen grün denkenden Mitte. Zuletzt hingegen brachte von der Leyen mit Unterstützung der rechtsextremen italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni ein stark verschärftes Asylrecht auf den Weg. Auch EVP-Chef Manfred Weber hat die Grünen abgeschrieben und arbeitet auf eine Allianz mit Nationalkonservativen hin. Das EU-Parlament, dein Arbeitsplatz der letzten Jahre, ist das richtig wiedergegeben oder ist das schwarz gemalt von der FAZ?
Ich habe da keinen inhaltlichen Fehler feststellen können.
Und wie war das dann so, wenn du selbst dabei bist, wenn so ein Parlament nach rechts rückt?
Unfassbar deprimierend. Also ich habe mich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so ohnmächtig gefühlt wie in dieser vermeintlichen Machtposition. Und ich glaube, das liegt aber auch an meiner politischen Position. Also ich bin ein Oppositionspolitiker in einer Oppositionsfraktion, in einer Oppositionsinstitution und ich sitze in der zweitletzten Reihe. Also ich habe auch in der Fraktion jetzt wenig zu melden. Ich habe dann einfach immer mitgemacht beim Abstimmungen verlieren in den letzten Jahren und das fühlt sich auch nicht gut an, wenn man in der Lage ist, wissenschaftliche Studien zu lesen und zu verstehen und dann festzustellen, huch, wir treffen ja die ganze Zeit völlig unzureichende Entscheidung und wir sind hier noch an dem Ort, der die beste und progressivste und umweltfreundlichste Politik auf diesem Planeten macht. Wow, wir sind als Spezies ganz schön am Arsch. Ja, und da die ganze Zeit dran teilzunehmen, das war jetzt für mich persönlich auch nicht so gut.
Das heißt aber eigentlich in der Partei selber, bei den Grünen warst du ja, hattest du dann da das Gefühl, gehört zu werden oder das Gefühl, dass die das wahrnehmen oder ernst nehmen oder war dir das auch schon irgendwie zu abgedreht oder fühlst du dich, sagen wir es mal so, warst du so Außenseiter, dass du in der Partei auch schon nichts ausrichten konntest?
Also erstmal muss ich korrigieren, ich bin parteilos seit 3 Jahren, also ich bin für die Partei reingekommen, aber dann ausgetreten und ich war von Anfang an in der grünen Fraktion, aber nie in der Partei und das macht mich dann sozusagen auch nochmal zu einer Art Außenseiter in dieser Fraktion und ich glaube, ich kann mit meinem satirischen Ansatz, mit meinen Werkzeugen, die ich habe, lustig, pointiert, Videos, Reichweite, in so einer Fraktionssitzung gar nichts Konstruktives beisteuern. Ich denke, die Profis sozusagen, die da sind, die verhandeln können, die Inhalte verstehen und die besten Ergebnisse erzielen wollen in den Trilogen, die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden und so weiter, denen kann ich nicht sagen, mach doch dieses oder jenes. Die können das schon gut. Für mich war eher die Frage, was kann ich mit meinen Mitteln da erreichen? Und ich habe eben ganz oft gemerkt, ah ja, gar nichts. Und deswegen gehe ich halt wieder raus.
Aber du hast in einem SZ-Interview beschrieben, dass es dich wahnsinnig frustriert und deprimiert hat. Also war jetzt nicht so, wie du jetzt sagst, so, ich bin Satiriker und nehme es mit Humor. Du hast es trotzdem ernst genommen. Du wolltest eigentlich versuchen, da was zu erreichen.
Klar, ich denke auch, jemand, der diese Ressourcen 5 Jahre nutzt oder dort reinkommt, der sollte eben diese Ressourcen auch nutzen. Wozu will ich denn diese 0,14% Stimmanteil, wenn nicht, um sie zu nutzen? Also einfach als Kabarettbühne, die schlechter besucht und schlechter geguckt wird als die Heute-Show. Dafür ist es halt zu aufwendig.
Und hast du das Gefühl, das sind alles so Berufspolitiker, wo du auch denkst, dass die halt einfach viel zu verwaltungstechnokratisch angehen? Oder hast du viele getroffen, die dich jetzt überzeugen, dass es ihnen um die Sache geht? Oder ist es so eine allgemeine Frustration, welcher Typus Politiker überhaupt ins Parlament geht und was man dann davon erhoffen kann?
Das kann ich gar nicht knapp beantworten. Ich glaube aber, dass der Rahmen die Menschen viel, viel mehr prägt als die Menschen den Rahmen. Und das ist, glaube ich, mein größtes Problem, dass einfach völlig, aus meiner Sicht, häufig völlig falsche Handlungen belohnt werden und andere bestraft werden. Also es ist ja ein großes Drucksystem und es geht dann immer in erster Linie darum, im Team zu spielen. Und sozusagen, es gibt so ein bisschen soldatische Disziplin, die verlangt wird. Man muss sich da anpassen und wenn man das nicht macht, dann funktioniert man eben als Machtblock nicht so gut. Das heißt, ich verstehe sogar die Notwendigkeit, dass es diesen Druck gibt und dass man zum Beispiel gesagt bekommt, wenn du dies oder jenes machst, dann kriegst du diese Position nicht oder verlierst sie. Das ist sozusagen in der internen Logik nachvollziehbar, aber ich habe einfach überhaupt gar keine Lust dabei, selbst mitzumachen. Und ich habe es eben ausprobiert und ich finde, Demokratie sollte auch Experimente beinhalten, aber mein Fazit ist eben, für mich war es nichts und mit meinen Versuchen war ich da am falschen Ort. So.
Aber du wirst jetzt eine Rente kriegen, oder?
Ja, ich habe jetzt einen Rentenanspruch, der höher ist als der von einem Durchschnittsdeutschen nach einem ganzen Arbeitsleben. Also ich habe nach 5 Jahren schon über 1.700 Euro Rentenanspruch, aber das kriege ich erst ab 63. Aber ich kriege noch ein Übergangsgeld von einem halben Jahr. Also nach 5 Jahren kriegt man noch 6 Monate weiter einfach die Abgeordneten. Entschädigung, wie es heißt. Ich liebe den Begriff.
Entschädigung, Abgeordnetenentschädigung. Aber jetzt nur in 2 Sätzen. Ich mache ja gerade eine Europareise und gucke mir das auch an, was hier gerade los ist in manchen europäischen Ländern. Und für dich jetzt diese Bilanz des Rechtsrucks, für wie? Ich meine, ich bin gerade in Polen und da hat man ja immerhin den Eindruck, es ging nochmal diese Demokratie mit demokratischen Mitteln zu retten. Wenn man dann guckt, was passiert in Italien, was droht uns vielleicht in Deutschland und ist das überhaupt ein Rechtsruck? Manche sagen, ist doch gar kein Rechtsruck, Europa war so weit links, dass das alles ja eh nur eine Rückkehr zur Mitte ist. Was passiert denn da?
Natürlich ist das ein Rechtsruck, wenn Menschenrechte abgebaut werden und wenn die Gewaltenteilung angegriffen wird, auch wenn der öffentliche Rundfunk attackiert wird. Das alles ist natürlich ein Rechtsruck und gleichzeitig ist es so, dass überall hart gekämpft wird. Also nicht nur Polen ist ein positives Beispiel, auch Spanien hat es geschafft, den Rechtsruck nochmal zu verhindern und das ist...
Ja, Martin hat doch gerade Sanchez einen offenen Brief geschrieben, trotz gegen die Empfehlung aller seiner Berater, wo er eigentlich gesagt hat, er kann nicht mehr. Also wir ziehen ja auch nur noch Persönlichkeiten in die Politik, die letztlich, wenn sie wirklich noch menschlich denken und wirklich was wollen, wahrscheinlich an genau dem scheitern, was du gerade beschrieben hast, an diesem Parteisoldatentum, an diesem Lagerblöcken, an dem stark ziehenden Rechtsruck. Ich meine, du gehst jetzt raus, du wolltest auch nie Berufspolitiker werden, das war ein Experiment, aber glaubst du, dass in dieses Parlament wirklich noch Leute kommen, die was bewegen wollen oder sind es halt Leute, die wissen, es ist eine Parteikarriere?
Natürlich. Ich glaube, es starten auch sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen als Idealisten, als da rauskommen. Erfahrungen prägen, ja. Mhm. Und vieles ist einfach hart und es ist menschlich hart. Man kann sich nicht auf zwischenmenschliche Beziehungen verlassen, weil es am Ende einfach knallhart um Macht geht. Und das kann man gar nicht irgendwie abfedern, weil automatisch die gewinnen, die am stärksten sind, am dominantesten und sich am meisten reinbegeben und am meisten opfern. Und das ist sozusagen da an der Stelle etwas sehr Animalisches. Und man kann das thematisieren und kritisieren und so weiter. Das ändert aber nichts daran, glaube ich, dass am Ende einfach die Mehrheit das Entscheidende ist und der sich da durchsetzt.
Ich komme da immer, weil du so vorhin schulst, wissenschaftlich nicht so hinterher, weil eigentlich sagt die Wissenschaft immer, neurowissenschaftlich sei der Mensch eigentlich gar nicht so darwinistisch, sondern sei ein soziales Wesen. Und diese ganzen Deformationen, die du jetzt beschreibst, sind ja eigentlich eher Produkte eines Systems, das die Menschen dazu drillt, sich dann in diesen Ellbogen, ich allein und was weiß ich was zu machen. Also ich weiß, du bist das, aber ich hoffe immer, dass irgendwo die Zellen, die eigentlich auf soziale Resonanz aussehen, sich irgendwie doch noch reaktivieren und man da eine Chance hat. Und deswegen siehe Polen, die sind ja auch irgendwie zurückgekommen. Heute habe ich gerade mit einem geredet, der gesagt hat, die Leute waren es so satt zu sehen, dass da eine Regierung war, die immer Nationalismus gepredigt hat, aber sich nur die Taschen gefüllt hat. Und dann war irgendwie auch klar, jenseits der guten Kampagne, die der Gegner geführt hat, war es auch so ein Bewusstsein, dass man verarscht wird von diesen Rechten, ne? Dass man im Namen des Katholizismus, im Namen des Nationalismus letztlich Menschenhass geschürt hat und Leuten gepredigt hat, sie könnten hier zu Hause sein, aber eigentlich nur geguckt hat, wie man sich bereichert und unglaublich, du hast ja Korruption auch als großes Feld, unglaublich Mittel verschwendet hat, mit denen man das Land auch hätte aufbauen können. Das haben ja auch viele gesagt, was mich positiv überrascht hat.
Genau, und das ist aber auch wirklich die Hoffnung. Und das ist das Coole an der Demokratie im Vergleich zu allen anderen Machtorganisationen und Apparaten. In der Demokratie können die ganz unten die ganz oben austauschen. Und das ist das Tolle. Aber am Ende, warum macht die Politik, warum macht dieses Europäische Parlament am Ende diese mittlerweile rechtere Politik? Weil es die Bevölkerung in Europa so will. Ja, es gibt veränderte Mehrheiten in den Nationalstaaten. Das ist alles ein demokratischer Prozess und das würde es nicht geben, wenn nicht sozusagen die große Basis, nämlich die Bevölkerung, die wählende Bevölkerung, das so wollen würde mit ihren Mehrheiten.
Ja, ich glaube, die Bevölkerung, die Basis will nicht vieles von dem, was gerade stattfindet. Und weil sie denken, es gäbe keine andere Option und sonst nur Vakuum, meinen sie, die eigene einzige Initiative wäre dieser Rechtsruck. Also ich bin da nicht ganz überzeugt, dass alle das so wollen, weil sonst hätten sie auch hier die PiS nicht wieder abgewählt. In dem Moment, in dem sie sehen, was dann passiert, merken sie ja auch, dass es ein Abbau von Demokratie ist und dass am Ende alle leiden werden, weil sie diese Rechte aufgegeben haben zugunsten von hohlen Versprechen. Aber wir können die EU nicht retten. Aber was ich schon mal cool finde, ist, dass wir überhaupt über sie reden, denn es kommt zu den EU-Wahlen und es wäre doch schön, wenn wir alle ein bisschen besser informiert wären.
Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist der neue Podcast Milli Vanilli, ein Popskandal von Wondery. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, es war Anfang der 90er, als die Nation ihre Unschuld verlor, die Musikbranche verlor ihre Unschuld, die Nation war in Schockstarre. Es war ein nationaler Verrat. Ich war 13 Jahre alt und dachte, oh Gott, die Welt bricht zusammen, denn diese beiden Typen, die so fantastisch gesungen haben, ja, die haben streng genommen gar nicht. Und die neue sechsteilige Podcast-Serie Milli Vanilli, ein Popskandal, gehostet von Aminata Belli, der erzählt von einem der größten Skandale der Musikgeschichte, denn als 1990 herauskommt, dass Rob und Fab, die beiden Gesichter der Band Milli Vanilli, keinen ihrer Songs selbst gesungen haben, da sorgt das für eine riesige Aufregung in der Öffentlichkeit. Und die beiden Künstler, ja, die wurden zur Zielscheibe der Medien. Für ihren Ruhm und Erfolg haben sie die ganze Welt belogen. So wird die Geschichte häufig erzählt, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Milli Vanilli, ein Popskandal, gibt einen nie dagewesenen Einblick in das, was wirklich passierte, als aus dem Popmärchen ein Albtraum wurde. In exklusiven Interviews kommen Menschen zu Wort, die die Geschichte hautnah miterlebt haben. Unter anderem Frontmann Fab Marvin, die Produzenten Frank Farian und Ingrid Segiet und viele mehr. Es ist eine Geschichte über Macht und darüber, was passiert, wenn sie in die falschen Hände gerät. Es ist auch ein Einblick in das Pop-Business, wie Menschen zu Stars gemacht werden, wie schnell sie fallen können und wie weit sie bereit sind, für den Erfolg zu gehen. Milli Vanilli, ein Pop-Skandal, gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Infos findest du wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge, die ich übrigens ausschließlich selbst gesprochen habe.
Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
Ein Urteil wurde gefällt in Bayern. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Fischotter dürfen nicht abgeschossen werden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Fischotterverordnung für unwirksam erklärt. Nach der solle die Tötung der streng geschützten Tiere zum Schutz der Teichwirtschaft in Ausnahmefällen möglich sein. Umweltverbände begrüßen das Urteil. Verluste in der Teichwirtschaft haben viele Ursachen und nehmen nicht zuletzt durch die Klimakrise immer mehr zu. Statt sich mit unwirksamen Maßnahmen auf den Sündenbock Fischotter und seinen Abschuss zu versteifen, wäre die Staatsregierung besser beraten, die Teichwirtschaft als solche besser zu unterstützen, kommentierte der Bund Naturschutz. Nun arbeitet der Freistaat Bayern unter Markus Söder an einer neuen Verordnung. Ist das so ein Zeug, mit dem du dich jetzt beschäftigt hast in den letzten Jahren, so Verordnungswut und Fischotter?
Nein, ich würde da auch vorschlagen, als Sündenbock einfach noch den Wolf mit reinzunehmen, einfach, weil der Wolf hat immer Schuld. Dementsprechend glaube ich, dass er auch mit für die Verluste in der Teichwirtschaft verantwortlich ist. Und vielleicht kann man da ein paar noch abschießen als Ausgleich. Also es geht da ja, glaube ich, auch um Wut, die da irgendwie kanalisiert wird.
Ja, aber du bist jetzt schon gewohnt, solche Meldungen, ne? Oder findest du, dass dieses ist für dich so ein Bürokratietum? Ich meine, allein die ganze Sprache und worauf die dann da wieder kommen und wie man dann wieder wer, was sich alles einmischt, ich finde das immer spektakulär.
Ich finde das tatsächlich irgendwie aus so einer Nerd-Sicht cool, dass da unterschiedliche Interessen abgewogen werden. Und ich meine, wie fortschrittlich ist das im Vergleich zur Menschheitsgeschichte, dass über die Rechte von Fischottern überhaupt gestritten wird und das sogar bayerisches Gericht, also gegen die CSU, da ein Urteil fällt. So, da finde ich Demokratie und Gewaltenteilung mega.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Rockerboss aus NRW, wohl im Iran erschossen. Einst war Ramin Y. ein gefürchteter Boss der Kölner Rockergang Bandidos. Später soll der in Mönchengladbach geborene 36-jährige Präsident des MG City Clubs gewesen sein, einer Gruppierung der Hells Angels. 2021 setzte sich Ramin Y. in den Iran ab, da er in Deutschland wegen Mordes als Hauptverdächtiger gesucht wurde. Er soll mit anderen einen ehemaligen Rockerkollegen getötet und dessen einbetonierte Körperteile im Rhein entsorgt haben. Offenbar hatte der Rockerboss gute Beziehungen zu den iranischen Revolutionsgarden und soll ein Luxusleben im Iran geführt haben. Er soll in deren Auftrag der Hauptdrahtzieher für einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Bochum im November 22 und einen ähnlichen Anschlag in Essen sein. Nach Recherchen von WDR-NDR-Investigativreportern soll Ramin Y. laut Sicherheitsbehörden auch andere Attentäter in Deutschland angeworben haben. Unter anderem soll offenbar auch der Vorsitzende des Zentralrats der Juden ausgespäht worden sein. Unbestätigten Berichten zufolge hat der israelische Geheimdienst Mossad Ramin Y. jetzt in Teheran getötet. Das ist eine Geschichte, die fast irgendwie unglaublich klingt. Also auf jeden Fall kann man sie sich nicht ausdenken. Hast du es mitbekommen heute?
Nee. Was soll ich dazu kommentieren? Antisemitismus finde ich scheiße, Kriminalität finde ich scheiße. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.
Radikalisierung in Deutschland, ja.
Ja.
Aber er hat sich auch merkwürdig radikalisiert, ne? Also hier radikalisiert er sich so, da ist er dann wiederum bei den Revolutionsgarden gegen das Regime. Also auf jeden Fall eine völlig undurchschaubare kriminellen Biografie. Mhm.
Und man muss ja irgendwie sagen, aufwachsen in Mönchengladbach ist auch schon irgendwie radikal gewesen. Also so gesehen ist er sich treu geblieben.
Ja, ich glaube, da kommen auch viele her, so Radikale, oder? Oder waren es Fußballer? Ich habe keine Ahnung.
Das ist sie jetzt. Die Wende.
London bezahlt Asylbewerber für Ruanda Ausreise. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Kurz vor der englischen Kommunalwahl kommt die britische Regierung nach eigenen Angaben bei ihrem Vorhaben voran, Asylbewerber nach Ruanda abzuschieben. Wie die Zeitung Sun berichtete, hat die Regierung einen abgelehnten Asylbewerber gegen die Zahlung von tausenden Pfund zur freiwilligen Ausreise in das ostafrikanische Land bewegt. Der aus einem ungenannten afrikanischen Staat stammende Mann reiste demnach am Montag per Linienflug nach Ruanda. Dort habe er rund 3.000 Pfund, 3.500 Euro, als Startgeld aus der britischen Staatskasse erhalten. In den kommenden 5 Jahren würde ihm zudem Verpflegung und Unterkunft gestellt. Ein Regierungssprecher sagte zwar, die Aktion sei gar nicht Teil des viel kritisierten konservativen Abschiebeplans, doch Kritiker werteten die Maßnahme als PR-Aktion vor der englischen Kommunalwahl, bei der den Tories von Premierminister Sunak eine schwere Niederlage droht. Also das ist jetzt schon, soll ich das zynisch kommentieren im Sinne von, hat er es jetzt besser oder du mit dieser Entschädigungszahlung? Aber ich weiß jetzt auch nicht,
Eindeutig habe ich es besser, weil meine Entschädigung viel höher ist. Ich glaube weiterhin nicht daran, dass der Rassismus, den es gibt die ganze Zeit, dass der notwendig ist. Und ich glaube, dass das einfach genutzt wird, um von den eigentlichen Verteilungsfragen abzulenken. Ich bleibe einfach dabei, dass ein humanes Asylrecht und eine menschenfreundliche Politik der bessere Weg wäre. Und scheiß auf alle Rassisten.
Aber jetzt ist es ja so, jetzt würde die Debatte normalerweise um das Thema gehen, Rechte, Geflüchtete und so. Ich fand es jetzt ganz gut, dass du gesagt hast, Ablenkung von Verteilungsfragen. Dann kriegst du jetzt 2 Minuten Spotlight, um auf die Verteilungsfragen hinzulenken. Von was willst du denn ablenken, solche PR-Manöver? Welche Verteilungsfragen findest du relevant?
Naja, die vom 1. Mai und vom 2. Mai, von beiden Feiertagen. Natürlich ist die reine Existenz von Milliardären antidemokratisch, weil die Machtfülle einfach in einer Demokratie nichts zu suchen hat. Eine Person soll eine Stimme haben und nicht unendliche Möglichkeiten haben, unendlich viele Stimmen zu generieren über die Umwege von sogenannten wissenschaftlichen Studien, Medien, Social-Media-Kampagnen und so weiter. Also Milliardäre haben ja die Möglichkeit, über sehr viele Organisationen, Kanzleien, Lobbyfirmen, Beraterfirmen öffentliche Meinung zu machen. Und ich glaube, wenn alle Menschen tatsächlich ungefähr die gleiche Macht hätten, dann würde diese Welt anders aussehen.
Hast du jetzt irgendwie latent auch noch die Medienkritik reingeschoben? Hast du uns jetzt alle in einen Topf gepackt? Aber du hast natürlich einerseits recht, aber du hast auch in der freien Welt natürlich, wie willst du denn die Superreichen beschränken in einer in Anführungsstrichen freien Welt?
Naja, es gibt grundsätzlich Steuern und man kann einfach Vermögenssteuern auf 100% setzen ab Vermögen von 100 Millionen.
Du sprichst zum Beispiel Enteignungsdebatten. Ich sehe schon, dass du morgen hier wieder...
Nein, das ist keine Enteignungsdebatte, das ist eine Beteiligungsdebatte. Wie beteiligen die sich am gesellschaftlichen Zusammenspiel und wie ist Macht verteilt? Es geht nicht um Enteignung, sondern es geht um faire Steuern.
Jetzt musst du noch zwei Sätze dazu sagen. Was heißt fair? Du weißt, dass jetzt die Gegner sagen werden, der Semsrott, der glaubt nicht an Eigentum. Wir sind aber eine kapitalistische Gesellschaft, da ist Eigentum relevant. Und auf eine gewisse Art und Weise hat man natürlich auch ein Recht, Eigentum anzuhäufen.
Ja, ich habe ja auch das Recht auf Eigentum bis 100 Millionen Euro. Gerade. Ich finde das okay. Wenn man mit 100 Millionen Euro nicht zurechtkommt, dann hat man andere Probleme. Und vielleicht kann man sagen, hier bei 100 Millionen Euro, du hast diesen Preis gewonnen, du musst jetzt nichts mehr machen, du kriegst soziale Leistungen bis zu deinem Tod und ja, du hast den Kapitalismus gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Und dann kriegt man irgendwie eine Plakette auf einer Parkbank oder sowas.
Ja, aber im Moment ist ja auch so der Trend, dass die ganzen Erben, die auch diese unglaublichen Millionensummen geerbt haben, sich so als Samariter irgendwie durch Talkshows vorstellen und immer erzählen, man dürfe ihnen das dieses Geld nicht geben. Aber ich glaube, soweit ich weiß, haben sie meistens noch nicht weggespendet. Es gibt also gerade so eine komische Bewegung, dass viele Millionäre, die so halb das Geld abgeben oder noch nicht geben, genau diese Debatte eigentlich wollen und trotzdem kauft man es irgendwie nicht so richtig ab, dass das ein ernst gemeinter Verzicht ist eigentlich auf die Privilegien, die damit einherkommen, oder? Meinst du, es sind viele bereit dazu? Ich glaube, Götz Werner hat seine eigenen Kinder damals enterbt, der DM-Chef, der hat irgendwie gleich gesagt, er führt sie gar nicht in Versuchung, dass sie später erzählen, sie wollen sein Geld nicht, sondern hat ja gesagt, sie haben genug Ressourcen von ihm bekommen, um ihr eigenes Leben zu gestalten. Aber ich weiß nicht, manchmal, wenn ich jetzt gerade diese ganzen Erben höre, die ihr Erbe nicht wollen, macht mich das auch irgendwie misstrauisch.
Ja, aber freiwillige Selbstkontrolle ist eben nicht der richtige Weg. Die fordern völlig zu Recht einen fairen gesetzlichen Rahmen für alle. Und beim Thema freiwillige Selbstkontrolle kann ich nochmal ein Beispiel aus dem Europäischen Parlament bringen, wenn gewünscht.
Gewünscht, klar.
Ja, wir EU-Abgeordnete haben über die 5 Jahre eine Bürokostenpauschale in Höhe von etwa 300.000 Euro. Wir sollen damit irgendwie Büroausgaben machen, aber der Witz ist, es wird nicht kontrolliert, was damit tatsächlich gemacht wird.
Ja, aber eigentlich beneide ich euch immer total um diese Pauschale, weil ich immer denke, ihr müsstet die eigentlich für alle einführen, weil jeder Depp, der irgendwie ein bisschen umherreist, muss ja unglaublich viel dokumentieren, ob er mit dem Zug, weißt du, gehst auf eine Lesung als Autor, mit dem Zug nach Kirchzarten, steigst dreimal um, brauchst noch ein RE-Ticket und dann musst du das alles irgendwie einkleben, zurückschicken, hinschicken, wo ich immer denke, eigentlich müsste man doch gerade bei Sachen, wo doch eh deutlich und klar ist, dass die Menschen da erschienen sein müssen und wieder zurückgekommen sein müssen, sonst hätte es ja gar nicht stattgefunden, irgendwie eine, das würde ich jetzt sogar unter Bürokratie-Erleichterungspolitik einordnen.
Also hast du kein Problem damit, dass jährlich 40 Millionen Euro einfach undokumentiert in den Taschen der Abgeordneten eventuell landen?
Du meinst, dass die sich das einfach in die eigene Hosentasche stecken? Also ich dachte, das sind Veranstaltungskosten.
Nee, das sind Bürokosten. Davon kann man zum Beispiel Wahlkreisbüromiete bezahlen, muss man aber nicht. Das ist halt der Gag. Im Jahr 2022 wurden 40 Millionen Euro eben ausgezahlt und am Ende des Jahres nicht mal 500.000 Euro von den Abgeordneten zurück ans Parlament überwiesen, eben weil es alles freiwillig ist. Kann man jetzt raten?
Ich war jetzt mehr so bei so Kleinunternehmer oder Kleinunternehmern, die nicht so bekannt sind und irgendwie einen Haufen Zeug machen müssen, wenn sie eine kleine Lesung da irgendwo organisieren.
Ich bin auch dafür, allen Menschen die Privilegien zu geben, die EU-Abgeordnete haben. Und genau dafür braucht es dann ja wieder höhere Steuern, damit diese Privilegien, die die Superreichen haben, einfach auf alle gleich und fair verteilt werden.
Ja, aber wir nehmen dann die höheren Steuern nur bei den Superreichen. Ich glaube, die Mitte lassen wir jetzt mal in Ruhe, weil der Mittelstand ist doch eigentlich auch solide besteuert.
Ja, klar. Ich meine ja auch nur die oberen 1%.
Die meinen wir eigentlich alle, ne? Nur reden wir so selten über die.
Ja, genauso wie über das EU-Parlament. Das ist die Gemeinsamkeit zwischen den Superreichen.
Wir machen Superreiche und EU-Parlament und gucken nach den Schnittmengen. Also komm, wir machen hier total marginalisierte Themen in die Morgenstunden der Menschen und ihre Autos gebracht.
Super.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ein Drittel weniger Umsatz, das berichtet die Bild-Zeitung. Playmobil ist in der Krise. Dieses Jahr hat Playmobil 50. Geburtstag gefeiert. Der Firmenumsatz gibt leider keinen Anlass zur Freude. Insgesamt ist der Firmenumsatz innerhalb von 2 Jahren um 1/3 zurückgegangen. Zu Gewinnen oder Verlusten äußerte Playmobil sich nicht, aber zur Strategie zeigte man sich selbstkritisch. Playmobil hat nicht mehr den Geschmack der Käufer gefunden. Dies wurde seit Jahresbeginn mit neuen Produkten, neuen Kooperationen und Innovationen geändert. Bereits 2023 hatte das Unternehmen seine Führung neu aufgestellt. Aufgrund des rückläufigen Umsatzes wurden im Herbst schon bekannt gegeben, dass rund 700 Mitarbeiter weltweit gekündigt werden. Die meisten dieser Jobs sind bereits weggefallen. Dabei ist man optimistisch ins laufende Jahr gestartet. Mit der neuen Mini-Me-Serie Promis als Playmobil-Figuren sollten mehr Sammlerobjekte für Fans auf den Markt kommen. Mit den Playmobil-Promis erhofft sich das Unternehmen einen ebenso großen Erfolg wie mit Martin Luther. Die Luther-Figuren wurden 1,2 Millionen Mal gekauft. Playmobil, hast du die Luther-Figur? Sammelst du zu Hause heimlich? Oder im EU-Parlament, wenn du dich einsam fühlst, könntest du ja so Mini-Me-Figuren gehabt haben und da hättest du ein bisschen so ja, Theatergespräche mit denen führen können auf dem Schreibtisch.
Auf jeden Fall wäre es so gewesen, dass ich garantiert keinen EU-Politiker dabei gehabt hätte, weil es sich ja bei den Playmobil-Figuren um Promis handelt.
Ja, die kennt kein Mensch, ne?
Ja, eben. Vielleicht liegt der Fehler darin, dass es Plastik ist und nicht Holz. Und das
vor allem Playmobil-Läden, die ich so kenne, stehen ja manchmal so ellenlange Schlangen. Oder wenn du irgendwie, weißt du, im Ausland gibt es manchmal so Läden in diesen großen Einkaufszentren, da hast du irgendwie so 100 Meter lange Schlangen. Also ich habe jetzt nie Playmobil, wenn ich richtig beim richtigen Spielzeug bin, ich habe glaube ich nie mit Playmobil gespielt, aber ist es nicht irgendwie so, dass da irgendwie jeder dran hängt und alle Kinder das dauernd geil finden? Hast du mit Playmobil gespielt?
Nee, ich hatte Lego.
Das heißt, du wirst denen jetzt auch nicht nachweinen, außer die Arbeitsplätze, die verloren gehen, mit Playmobil irgendwie nicht mehr zum großen Leben der kleinen Kinder gehören würde.
Ja, also das war, glaube ich, jetzt auch eine Nachricht, die emotional nicht so viel mit mir gemacht hat.
Hätte ich sie mit Lego gemacht, dann hättest du wärst du in Tränen ausgebrochen.
Vermutlich. Aber vielleicht wäre ich auch einfach in Tränen ausgebrochen, weil es mal wieder Zeit dafür gewesen wäre, auch ohne Anlass.
Hast dich jetzt dran gewöhnt, mal als im EU-Parlament hast du so die reinigende Kraft des Weins für dich gewonnen, oder?
Ja, tatsächlich. Also so ein bisschen kann ich das sogar so sagen, ja.
Ich finde euch auch, das ist doch gar keine schlechte Bilanz von 4 Jahren Martern für die EU-Politik.
Es waren 5. Das ist ja das Schlimme.
Du meinst, das 5. Jahr hat dich eigentlich gekillt.
Nein, ich bin einfach auch dafür, häufiger zu wählen, damit Leute nicht alle 5 Jahre nochmal neu lernen müssen, was ist überhaupt das EU-Parlament. Also das ist ja deutlich schwieriger als beim Bundestag, wo man alle 4 Jahre so ein Training hat. Allein deshalb müsste es alle 4 Jahre gemacht werden, auch auf EU-Ebene.
Alle 2 Jahre machen, was das Leute überhaupt nochmal mitkriegen, Europa und dann nochmal irgendeine Institution. Und dann. Aber das Problem ist halt, das Brüssel sieht immer so technokratisch aus. Du kriegst es nicht raus, weißt du, alles so kalt und Ding und blaue Fahnen. Und ich habe aber nur diese Sternchen. Irgendwie wirkt es immer so wie eine bisschen verarmte US-Fahne, weißt du, so ein bisschen blau und gold. Und denkst du, wo ist denn das Pompöse so?
Ja.
Also man muss viel leisten für die EU. Und du gehst raus?
Ja, also ich habe noch nie so eine schlechte Show gesehen, wie jedes Mal im Europäischen Parlament. Also bei jedem Gedenktag, bei jeder Gedenkminute dachte ich, wow, kann man etwas töter präsentieren, also lebensferner präsentieren als das. Und dann spielt da immer irgendwie so ein Mini-Orchester, was irgendwie ein Schulorchester würde das irgendwie auch besser hinkriegen. Und das ist dann immer Freude, schöner Götterfunken und war Hilfe.
Jetzt wollten wir eigentlich die Menschen für die EU ein bisschen interessieren, aber ich denke auch sozusagen, sie schlecht zu machen, ist ja ein guter Impuls, damit die Leute vielleicht denken, man muss da irgendwas wieder richten.
Die Leute müssen einfach für sich selbst das machen. Also man muss das nicht für die EU machen, sondern einfach, welches Leben wünsche ich mir für mich selbst? Und dann gucken, welche Parteien bekämpfen das und welche Parteien unterstützen das. Also es ist ein total egoistischer Akt, wählen zu gehen. Und es ist nicht für die da oben, sondern für einen selbst.
Ich sehe schon, Sonntagsreden halten hast du dann noch gelernt in 5 Jahren. Das funktioniert. Wir machen jetzt den Schulorchesterchor noch nebendran und Freude schöner Götterfunken. Und ich danke dir jedenfalls, dass du hier warst und mit mir die EU und die Welt versucht hast, ein bisschen zu erklären, zu besprechen und was auch immer. Danke, lieber Nico.
Vielen Dank. Schönen Tag allen.
Dir auch und euch auch.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen.
Schön, naja, scheiße. Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängen, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, also habe ich es geschafft, ihn zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen, und wenn es euch nicht gefällt, sagt es bitte keinem.